Herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe der Downside Talk Fantasy Bundesliga Podcast. Ich bin mal wieder euer Host, Sebastian, und mit mir an meiner Seite dabei ist zum einen der Björn.
Hallo zusammen.
Und zum anderen mal wieder Peter.
Abend zusammen.
Worum geht's heute? Wir sprechen ein bisschen über den Draft und beziehungsweise über die Drafts, die in unseren Ligen abgelaufen sind. Werden ein paar Stories von euch oder ein paar Fragen noch abarbeiten und zum Schluss sprechen wir noch über die neuesten Waiver-Pickups von heute um 18 Uhr. Wir beginnen mal ein bisschen, wie wir es in den letzten Jahren auch im letzten Jahr auch gemacht haben. Wie lief denn euer Fantasy-Wochenende, Björn?
Insgesamt bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ich bin mit meinen Ligen 13-9 gegangen, also mehr Siege als Niederlagen, damit kann man leben. Und auch was die Downset Talk spezifischen Ligen angeht, bin ich okay. Also über die Downset Talk Engine Room Liga möchte ich nicht reden. Da habe ich gegen den Manuel gespielt und ziemlich verloren. Das verschweigen wir jetzt. Dafür habe ich aber meine eigene Conference League dominiert und habe damit 125-74 gewonnen. Und das kann ich so stehen lassen.
Und bei dir, Peter?
Auch bei mir lief es eigentlich sehr, sehr gut. Also ich glaube, es gibt nur eine Liga, wo ich mich geärgert habe zu verlieren. Wobei, es gibt zwei Ligen. Einen sehr, sehr großen Teil habe ich gewonnen. Also viel mehr, als es so eigentlich im Durchschnitt zu erwarten ist. Auch für mich. Auch die beiden Downset Talk-esken Ligen liefen sehr gut. In meiner Regionalliga, ich bin ja leider abgestiegen, habe ich den guten Buccaneers 47 mit 134-98 geschlagen. Und in der Engine Room League in unserer Hauseigen, da sind wir ja jetzt, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal erzählt haben, dass wir da jetzt zu 14 sind. Also es ist nicht mehr ganz vergleichbar jetzt mit der Größe, mit der Ligengröße, aber der liebe Björn und der liebe Lutz, die wollten wir natürlich nicht ausgrenzen. Da habe ich 142 Punkte geholt gegen unseren lieben Nico. Dem haben die 109 Punkte nicht zum Sieg gereicht. Also ich bin sehr zufrieden mit meinem Wochenende. Und du, Sebastian, ich glaube, du hast eine sehr bittere Niederlage noch am Montag eingesteckt, hast du erzählt.
Ja, ich habe gegen dich in der MIM-Hörerliga, also Mikes in Motion-Hörerliga, verloren. Das war eine relativ knappe Niederlage und obwohl ich die drittmeisten Punkte von uns 12 hatte, habe ich halt gegen den Zweitbesten dann mit 10 Punkten Unterschied oder sowas dann verloren. Und ich habe mir noch ein paar Chancen am Sonntagabend ausgerechnet, aber es hat dann leider nicht gereicht und das so war es irgendwie in all meinen Ligen. Ich habe insgesamt von den 24 Ligen, die ich spiele, 7 nur gewonnen. Und darunter eben auch beide Downset Talk Ligen, sage ich jetzt mal, verloren. Also sowohl die Engine Room Liga, wo ich gegen den Lutz mit 94-109 verloren habe. Wenn man dein Scoring von, was waren es, 149 anhört, merkt man, das ist dann auch
142.
142, nochmal ein großer Unterschied. Und in meiner Conference Liga habe ich mit 111 Punkten gegen den Besten, der 150 Punkte hatte, gegen Steel MS, auch verloren. Also ja, war insgesamt absolut nicht mein Wochenende. Da hat vieles nicht gestimmt.
Kann dann nur besser werden.
Genau, also mal sehen, was die ein bisschen Waiver-Pickups, die ich gemacht habe, gebracht haben und ob andere Spieler wieder besser performen als in Woche 1. Und das ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung zu dem nächsten, was wir vorhaben. Wir wollen ein bisschen über den Draft sprechen, beziehungsweise wie der Draft insgesamt in unseren Ligen so lief. Dabei gucken wir auf unserer Webseite auf die Stats. Da findet man nämlich die Average Draft Positions von allen Spielern, die in unseren Ligen gingen und an welchem Spot im Durchschnitt und auch den höchsten und den tiefsten Punkt. Also ihr könnt da gerne mal reinschauen, wenn euch spezielle Spieler interessieren. Und ein paar haben wir uns jetzt rausgepickt, die wir jetzt für besonders interessant beachten, die ADP und vor allem verglichen mit der Leistung in Woche 1. Hat jemand von euch Lust zu starten, über wen ihr sprechen wollt?
Ja, kann gerne anfangen bestimmt. Und erstmal so.
Das perfekt. Passt doch. Soll ich? Ich wollte nur noch, haben wir uns eine bestimmte Reihenfolge rausgesucht, ob wir erst die Spieler machen wollen, die wir, also wo wir denken, dass die zu niedrig gegangen sind, oder wollen wir es wild gemischt machen?
Ich würde halt erst die Reihenfolge durchmachen.
Okay.
Also
ja, dann fang du an.
Ja.
Ja, ganz einfach. Also bei den Steals habe ich jetzt gar nicht so wirklich was gefunden. Ich war auch relativ überrascht von den hohen Picks. Die waren relativ genau so, wie ich die auch erwartet hätte. Ich habe mir jetzt mal 4 Spieler rausgeschrieben, die teilweise an Stellen gegangen sind, wo ich es als Steal bezeichnen würde. Ja'Marr Chase ist bis 23 durchgereicht worden. Das finde ich schon sehr niedrig. Hat allerdings eine Average Draft Position von 13. Das ist okay. Vielleicht auch noch ein bisschen Steal. Dann Leonard Fournette ist bis 29 durchgegangen. Mark Andrews bis 28. Das finde ich sehr niedrig. Da finde ich tatsächlich auch die ADP mit 21,7 eher ein Steal. Und dann hatte ich noch Mike Evans, der teilweise bis 38 durchgerutscht ist. Das fand ich alles eher Steals.
Alles klar. Und du, Peter?
Ja, also ich, ich freue mich, dass ich den als Steal nennen kann. Also Saquon Barkley hat eine Average Draft Position von 16,2 gehabt. Und der sah in der ersten Woche für mich aus wie der Nummer 1 Running Back, wenn ich ehrlich bin. Also wenn Taylor nicht so viele Möglichkeiten sehen würde, ist es für mich momentan jetzt, wenn ich jetzt draften würde, so von dem, was ich gesehen habe, eine Riege mit CMC und mit JT. Also von daher ist der für den Anfang Runde 2, wo natürlich immer noch so ein bisschen das Injury-Risiko auch immer noch natürlich mitspielt, für mich ein Stil des Todes. Und dann, ich bin nochmal auf Quarterback gegangen, die lassen wir ja meistens außen vor, ein bisschen Liebe verteilen. Und ich habe gesehen, dass Patrick Mahomes als Quarterback 3 ging, also hinter Herbert und Josh Allen, an der Average Draft Position 57,2, also ja, Runde 5. Und auch der sah aus, wie er halt eigentlich immer aussah, nämlich mit Abstand der beste Quarterback dieser Liga. Also unfassbar. Und ich finde es ein Disrespect, den nicht als Quarterback 1 genommen zu haben. Auch wenn natürlich das Rushing von Josh Allen da mit reinspielt, aber so wie der aussah, grandios, set and forget, das passt.
Genau, zwei Spieler, die ich mir rausgesucht habe, waren zum einen AJ Brown, der hatte eine ADP von 30,5, das entspricht ungefähr Ende Runde 3. Und ich persönlich hätte ihn schon Anfang Runde 3 damals genommen, wenn ich an dem Spot dran war, weil ich einfach davon überzeugt war, dass er da einfach top abliefert. Und das hat man, finde ich, auch in Woche 1 gesehen mit 20,5 Punkten, war einer der besten Wide Receiver und hat auf jeden Fall gezeigt, dass er in dieser Offense aufblühen kann. Und einen anderen Spieler, den ich habe, da muss man auch sagen, einige Drafts gingen noch vor der Geschichte mit Brian Robinson, genau, danke. Und das ist Antonio Gibson, der ging an 59,7 im Schnitt. Das entspricht ungefähr Ende Runde 5. Und er hat jetzt in Woche 1 16,5 Punkte aufgelegt. Das war auf jeden Fall eine Top-Performance. Ich glaube, eine Top-10-Running-Back-Performance. Und da bin ich jetzt echt gespannt, wie das weitergeht und ob Washington jetzt an ihn glaubt und ihn weiter einsetzt oder ob, wenn Brian Robinson, er soll ja Woche 5 bis 7 wahrscheinlich irgendwie sowas zurückkommen, ob es dann dieses gefürchtete Dreier-Backfield mit McKissick noch zusammen ist.
Ja, ich glaube, McKissick macht da jetzt diese Saison nicht so viel kaputt, aber ich bin echt auch, wie du sagst, richtig gespannt drauf, wenn Brian Robinson wiederkommt. Wir wissen natürlich nicht, wie er das jetzt alles durchstanden hat. Aber wenn nichts Strukturelles kaputt gegangen ist, ist man ja im Endeffekt wieder an der Situation, wo wir vor dem Drama quasi waren. Und da hätte ich wirklich Schiss, dann Antonio Gibson als Stütze, sagen wir mal, in meinem Kader zu haben. Wenn es jetzt mein Running Back 3 ist, freue ich mich über die Wochen und versuche ihn vielleicht loszuwerden. Aber ja, mir wäre ein bisschen mulmig, wenn es dann weiter in die Saison geht.
Ja, mich hat halt bei Gibson etwas überrascht, dass er halt wirklich viele auch Receptions bekommen hat und viele Targets im Receiving Game. Das war immer in den letzten Jahren so ein bisschen die Begründung. Eigentlich kann er das, aber er kriegt die nicht, sondern McKissick kriegt die. Und er hat sie jetzt trotzdem bekommen. Insofern bin ich, wie gesagt, gespannt, wie sich das da weiterentwickelt und habe leichte Hoffnung, dass das positiv bleibt.
Ein Hoch auf Carson Wentz.
Ja, gut. So, dann kommen wir zur nächsten Kategorie bezüglich Drafts. Das sind Spieler, die, also so quasi der Gegenteil von einem Steal. Was waren Spieler, die nicht abgeliefert haben oder die relativ früh im Draft gehen, wo wir gesagt haben, schon im Vorhinein, das sind nicht unbedingt unsere Spieler und was sich in Woche 1 ein bisschen bestätigt hat auch. Wen habt ihr da? Ich fange mal wieder mit Björn an.
Ja, ich fange generell an. Ich finde, wir haben, wie ihr auch in unserer Draft-Strategies-Folge gehört habt, bei mir immer die Quarterbacks zu hoch. Josh Allen 36,1, Justin Herbert 48,7. Das sind ADPs, die ich persönlich für Quarterbacks zu hoch finde. Da kann man geteilter Meinung sein, aber das will ich jetzt auch gar nicht mehr groß weiter ausführen. Gleiches gilt auch für Defenses, da bin ich halt in Runde 14 oder 15 erst dabei. Die Bills sind schon Anfang Runde 12 gegangen mit 132,9. Finde ich auch insgesamt einfach zu niedrig. Aber einen Reach, den ich besonders hervorheben möchte, den ich gefunden habe, ist Tony Pollard. Der ist mit einer ADP von 78,3 rausgegangen. Das ist in Runde 7. Topspot war 58. Das ist im Prinzip schon Runde 5. Und das finde ich krass. Also ein Running Back in Runde 5 vom Kaliber Tony Pollard ist mir viel zu niedrig. So wie der im Moment aufgestellt ist,
zu hoch.
Nicht gerade zu hoch, natürlich, Entschuldigung. Also wenn jetzt nicht gerade Sieg ausfällt, dann spielt er kein einziges Spiel in meinem Line-Up, wenn ich den gepickt habe. Und dafür ist natürlich Runde 5, 6, 7 viel zu hoch.
Na gut, man könnte sich jetzt auch die Frage stellen, wie viele Dallas-Spieler spielen überhaupt jetzt in deinem Team
ja.
mit der Situation um Deck und so, wie die aussahen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hätten wir jetzt auch hier CeeDee Lamb raussuchen können, weil selbstbewusst stelle ich den jetzt die nächsten Wochen auf jeden Fall nicht auf. Also
mal abwarten, ja, ob der Backup-Quarterback uns da Lügen straft.
Ja, das ist auch.
Ich glaube, der läuft mir.
Ganz gute Überleitung, weil ich den eigentlich noch als Spieler nennen wollte. Weil während dem Draft, sagen wir so, war ich jetzt nicht unbedingt richtig niedrig auf ihn. Es gab halt immer, wenn ich dran war, fand ich Spieler, die mich mehr interessiert haben als Lamp in der zweiten Runde. Er hat eine ADP von 21 für die Zuhörer und da muss man einfach sagen, jetzt so im Nachhinein, auch wenn man Woche 1 gesehen hat, da hat man schon viel auf das Upside gehofft, weil 4,8 Punkte hat er jetzt in Woche 1 gemacht in unserem Scoring und das ist schon extrem wenig für einen Spieler, den du in Runde 2 nimmst. Und da war ja Dak Prescott noch hat er noch weite Teile des Spiels überhaupt gespielt. Und das wird jetzt ohne Dak Prescott vielleicht einen Ticken besser wieder, wenn Cooper Rush jetzt wieder einfachere Plays bekommt und einfach die ersten beiden Reads durchgeht und dann guckt, was ist offen. Und vielleicht kann sich da Lamb dann als der Receiver präsentieren, den wir uns da eigentlich erwartet haben. Aber ich glaube einfach nicht, dass Lamb am Ende der Saison ein Spieler sein wird, wo man sagt, das war es wert, den in Runde 2 zu nehmen. Also
oder Dalton Schultz wird der Go-To-Guy von
Rush. Das kann natürlich auch passieren.
Und wird Tight End 3.
Ja, das ist gut möglich. Also das ist halt die Frage, wer ist dieser Spieler, den jetzt Cooper Rush vertraut und mit dem er irgendwie Chemie aufbauen kann. Aber wie gesagt, bei Lamb bin ich momentan echt so, oh, ob das für die Saison die richtige Wahl war, bezweifle ich momentan.
Zumal jetzt fehlt noch irgendwann kommt ja, genau, irgendwann kommt ja Michael Gallup auch noch zurück. Also
ja.
ich sehe dunkle Zukunft für CeeDee Lamb. Noch dunkler sehe ich es bei dem Running Back, den ich mir rausgesucht habe. Und ja, der hat am Wochenende nicht gespielt, sondern am Donnerstag schon in der Nacht. Und oft hat man ihn gar nicht gesehen. Ich glaube, er hat 3 Snaps gemacht und hat 0 Fantasy-Punkte gemacht. Und sein Name ist Cam Akers. Und der ging hier mit einer ADP von 38,8. Das ist dann Anfang Runde 4. Das heißt, in Anfang Runde 4, Best Case hast du den genommen als dein Running Back 3. Die meisten wahrscheinlich doch eher als den Running Back 2 und er ist ehrlicherweise, so wie es aussah, so wie sich das gezeigt hat, fast schon ein Drop-Kandidat meiner Ansicht nach. Deswegen, ja, ich sehe da jetzt auch nicht das Potenzial, dass sich das in den nächsten Wochen ändert. Also ich meine, ja, er kommt von der Verletzung zurück, die ist jetzt aber auch schon über ein Jahr her. Wird er nochmal irgendwie frisch werden? Das sah nicht so aus, als wenn sie ihn da wirklich ordentlich pounden wollen und wenn er eine Stärke hatte, oder wenn man dachte, dass er eine Stärke hat, dann über das Volume. Und das hat einfach Daryl Henderson gekriegt. Und ich sehe eigentlich in meinem Kopf kein Szenario, wo dieser Typ so viel Volume kriegen würde, dass ich den selbstbewusst aufstelle. Deswegen, wenn ich da am Waiver ordentlich was finden kann, dann wäre mir das fast egal. Dann nehme ich den Lost und schmeiß den da raus, meinen rund 4-Pick. Das wäre mir egal. Also Cam Akers bin ich komplett raus.
Ich hätte noch ein Szenario, wo es klappen kann. Generell gebe ich dir völlig recht. Ich wäre da auch eher sehr vorsichtig. Ich habe den auch gerne gedraftet. Aber ein Szenario könnte ich mir noch vorstellen, nämlich, dass die Rams gedacht haben, gegen so eine starke D-Line nehmen wir den Kopf durch die Wand weg. Und vielleicht kommt er dann jetzt im nächsten Spiel ein bisschen mehr zum Zuge. Wenn er dann auch einen Touchdown erläuft, sieht es vielleicht anders aus. Aber generell gebe ich dir recht, das ist echt ein Gamble. Und es kann echt gut sein, dass man nach dem nächsten Spiel da sagt, Akers ist ein Drop.
Genau. Also es ist sicherlich verfrüht, jetzt zu sagen, dass er das, also ihn jetzt nach Woche 1 zu droppen, ist sicherlich eine Overreaction, wie es im Buche steht, aber lange würde ich es mir nicht angucken.
Es gab halt auch schon Berichte, dass man ihn halt erstmal vorsichtig ranführen wollte an die Saison, aber das ist halt wie immer bei solchen Berichten. Manchmal will man dann einfach doch noch den Spieler ein bisschen hochloben, wenn er jetzt mal nicht so gut aussah. Da werden einfach die nächsten 2-3 Wochen wirst du einfach sehen, was du davon hast. Und wenn sein Snapcount immer noch so schlecht ist und seine Rushing Attempts, dann macht es keinen Sinn, ihn länger im Kader zu haben, zumindest in unseren Settings nicht. Und dann war natürlich das der ultimative Reach an der Stelle, also wenn du ihn Runde 3-4 nimmst und du droppst ihn nach 2-3 Wochen, ohne dass er sich verletzt hat, dann ist das natürlich schon eine ganz bittere Sache.
Ja, ich frage mich halt, was sich die Coaches dabei manchmal denken, weißt du, der verletzt sich vor der Saison, letzte Saison, und die schmeißen den einfach im Playoff da wieder rein mit 20 Attempts. Und jetzt sagen sie, wir wollen ihn erstmal langsam reinführen, ein halbes Jahr später. Also, weiß ich nicht, fehlt mir die Fantasie für.
Ja.
Finde ich ganz komisch.
Manchmal sind die Begründungen ja etwas komisch. Kommen wir zur letzten Kategorie. Das sind Spieler, wo wir sagen, die hatten jetzt eine echt schlechte Woche dafür, dass sie so früh genommen worden sind. Aber wo wir glauben, das kann sich doch mal deutlich steigern. Will Peter dich mal anfangen mit seinem Spieler?
Das kann ich machen. Also ich würde direkt zwei Spieler nehmen, weil die beide aus einer Offense kommen. Und da vorher nochmal Grüße raus an den Olli, das alte Bärchen. Es sind zwei Spieler von den Bears, nämlich Cole Kmet und Darnell Mooney. Und obwohl die Bears gewonnen haben, wie auch immer das passiert ist, hat Cole Kmet sage und schreibe 0 Punkte gemacht und Darnell Mooney 1,3 Punkte. Und das waren schon beides Spieler, die auf jeden Fall gedraftet wurden. Darnell Mooney hat ja auch einen gewissen Hype abgekriegt, also Runde 6, 7 ist der gegangen und da waren es die 1,3 Punkte wirklich eher mal schockierend, aber ich glaube, die meisten, die zumindest die Red Zone mal angeschaltet haben, werden gesehen haben, unter was für Bedingungen dieses Spiel stattgefunden hat. Also es war ja ein Wasserspielplatz, da wurde nur rumgerutscht, das war alles nass, da war es schwierig, irgendwie im Passing-Game was zu machen. Und ich gehe nicht davon aus, dass es weiter so geht, dass Cole Kmet da mit 0 Punkten rausgeht, sondern ich gehe immer noch davon aus, dass aufgrund der schlechten O-Line er da mal das Ziel sein wird für die Dump-Off-Pässe von Justin Fields. Und wir haben es bei Darnell Mooney letztes Jahr schon gesehen und die Situation hat sich nicht verschlechtert für Darnell Mooney, deswegen sehe ich da auch keinen Grund, warum es mit ihm nicht wieder bergauf gehen sollte. Deswegen ein bisschen Liebe für die Bärchen habe ich hier übrig in der Kategorie.
Spannend. Sebastian, ich würde dich bitten, erstmal deine Spieler zu nennen. Ich habe es nämlich ganz anders gemacht. Ich bin einfach hingegangen und habe erstmal geguckt, wer ist denn ziemlich tief gewesen von den Scores und habe jetzt gar nicht darauf geachtet, ob die nächste Woche irgendwie oder im Rest der Saison wieder besser werden. Deswegen fang du mal an nochmal, Sebastian.
Also ich finde, für mich ist ein Spieler, der da einfach perfekt in die Kategorie passt, fast schon das Aushängeschild für die Kategorie, ist der Allen Robinson-Hype. Der war vor dem Draft enorm hoch. Ich persönlich war da nicht so hoch, aber jetzt kommen halt wieder die Overreactions. Also der wurde an Stelle 48 gepickt, das ist Ende Runde 4 in der Regel. Und der hat jetzt halt in Woche 1 1,7 Punkte nur gemacht. So gut, ich glaube, 2 Receptions gehabt oder eine. Und da ging einfach gar nichts. Und Cooper Kupp hat halt das ganze Workload gesehen. Und dann gab es noch Ben Skowronek, der noch 6-7 Targets Receptions hatte, der quasi dann der Nummer 2 Receiver in dem Team war. Und ich glaube, das ist einfach eine absolute Overreaction. Und ich glaube, das wird sich wieder anpassen in den nächsten Wochen. Vielleicht schon nächste Woche, dass er halt wirklich der Nummer 2 Receiver von dem Team ist. Trotzdem gehe ich auch weiterhin nicht den Hype mit, den er vor dem Draft hatte. Und es könnte sein, dass er nicht ganz so gut abschließt am Ende, wie man am Anfang gedacht hatte, aber wie gesagt, die Overreaction zu sagen, oh, das wird jetzt gar nichts, da gehe ich noch nicht mit.
Fun Fact, Allen Robinson, Wide Receiver 105 an Woche 1.
Dabei wird es nicht bleiben.
Das glaube ich auch nicht. War das dein einer Spieler?
Ja, das war mein einer Spieler.
Dann schmeiße ich jetzt wild Namen um mich. Ich habe nämlich wirklich mal geguckt, wer tief ist. Und ich habe für jede Position jede Menge Spieler aufgeschrieben. Ich glaube nicht, dass alle davon danach irgendwann wieder gut werden. Aber einige, glaube ich, werden deutlich besser. Und wir können ja vielleicht über den einen oder anderen dann noch reden. Fangen wir mal auf Quarterback an. Die vier schlechten Quarterbacks dieses ersten Wochenspiels, die ich echt eigentlich höher hätte, wären Tom Brady, Quarterback 26, Trey Lance 28, Matt Stafford 29 und jetzt muss ich fast weinen, A-Rod, Quarterback 32, der letzte. Die werden, glaube ich, alle noch besser, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, bei Lance habe ich leichte Fragezeichen, muss ich ehrlicherweise sagen. Bei Tom Brady und Aaron Rodgers gar nicht. Ich glaube, das wird sich wieder anpassen. Die werden ein Top-10-Quarterback sein. Aber bei Lance ist halt wirklich die Frage, was bei rauskommt. Er hat massiv Upside. Aber es wird mich jetzt auch nicht überraschen, wenn er am Ende Quarterback 15 bis 20 ist und damit bei uns normal nicht in den Roster gehören sollte.
Da bin ich bei dir, aber 28 ist deutlich zu tief.
Das ist korrekt, ja.
Dann gehen wir zu den Running Backs. Auch da gab es ein paar Underperformer, allen voran CMC, Running Back 17. Dafür, dass er eigentlich overall meistens 1 oder 2 gegangen ist, finde ich das schon echt niedrig, aber auch da bin ich ziemlich überzeugt, er kommt zurück. Dann habe ich Dalvin Cook auf Running Back 20, das finde ich auch sehr tief. Austin Eckler auf 28, Aaron Jones auf 29, Derrick Henry 36, auch eher krass bei den Spots, wo der gegangen ist. Und dann habe ich einen, bei dem ich sehr skeptisch bin, Travis Etienne. Da weiß man echt noch nicht so genau, was man bekommt. Der ist auf Running Back 42 jetzt in Woche 1 gefinisht. Das kann auch ein Bust werden. Weiß man nicht. Und um dann die Running Backs abzurunden, Ezekiel Elliott, Running Back 48 und Cam Akers, Running Back 77. Hatten wir eben schon. Kommen wir zu den Wide Receivern. Diontae Johnson ist auf Wide Receiver 46 eingelaufen. Hatte man auch gedacht, er könnte höher abschließen. Ich zitiere da gerne immer den Raphael. Diontae spielt immer. Nicht, wenn er Wide Receiver 46 wird. Adam Thielen war für mich ein Go-To-Guy, weil er eigentlich die Stabilität in Person ist, finisht hier auf Wide Receiver 64.
Oh, kein Touchdown.
Ja, genau. Ich glaube nicht, dass er da bleibt. Aber der wird auch nicht so stabil bleiben, wie ich das früher gedacht habe.
Ja, vielleicht hat es ein bisschen was mit dem Gamescript zu tun gehabt, weil die Packers so schlecht waren. Da musste ich den nicht einsetzen. Weiter
kommentieren. Bash lieber wieder weiter den Lutz mit seinen Kätzchen. Ja. Aber jetzt kommen noch zwei Wide Receiver, bei denen ich damit gerechnet habe, dass sie nicht ganz so hoch abschneiden. Wide Receiver 65 und 73 sind Metcalf und Lockett. Das liegt, glaube ich, einfach am Quarterback.
Wobei der echt ein Top-Spiel Lamp gemacht hat.
Eben also schon. Ja, das stimmt. Das hat mich tatsächlich überrascht. Ja, der war gar nicht so niedrig.
Also ich würde sagen, er war nicht der schlechtere Quarterback in dem Matchup.
Ja, also vor allem erste Hälfte hat mir sehr gut gefallen. Aber er hat halt auch viele, also sehr oft die Titans benutzt. Fant, Parkinson, glaube ich. Disley ja, auch Disley. Zum Touchdown, glaube ich. Also der hat auch viel mit den Titans gemacht. Und die Offense hat besser funktioniert, als ich gedacht habe. Aber ich glaube halt trotzdem, dass bei Lockett und Metcalf wird es halt schwer, große Zahlen aufzulegen, die man mit Russell Wilson gewöhnt war.
Jo, glaube ich auch. Stichwort Disley, ich habe bei der Kategorie Erwartungen übertroffen auch rausgeschrieben, wer da ganz vorne dabei ist. Disley, Tight End 5. Wenn er das hält,
ja, dann aber mit Nacht. Was hat er für einen Snapchat gehabt? Ich glaube, der war ziemlich 50-50 mit Noah Fant. Also die kannst du beide nicht aufstellen.
Nein.
Naja, das nicht. Ist ein Problem.
Ja, lass uns noch mal weitergehen bei den Wide Receivern. CeeDee Lamb mit Wide Receiver 75 hatten wir eben schon. Ich habe noch so einen Allen Robinson-like-Kandidaten, Mike Williams. Hätte ich auch niemals gedacht, dass der so schlecht spielt und so droppt. Der ist auf Wide Receiver 101. Danach kommt eben nur noch Allen Robinson mit 105.
Und einer kommt noch.
Ohne Platz. Den habe ich nicht aufgeschrieben. So weit bin ich nicht runtergegangen.
Ja, mit 0 Punkten kommt man nicht auf das Scoreboard drauf. Also wir hatten ja vorhin, ich glaube, Sebastian war es mit der Lobeshymne auf AJ Brown. Das passiert meistens nicht, ohne irgendjemand anderem zu schaden. Und derjenige war in dem Fall
klar.
Devonta Smith. Aber da bin ich eigentlich zuversichtlich, dass es zumindest wieder bergauf gehen sollte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Talent muss reichen von ihm, dass er da wieder mit einbezogen wird.
Auf jeden Fall. Gut, kommen wir noch zu den Tight Ends zum Schluss. Da habe ich nur 3 gefunden, die so underperformed haben, dass ich sie aufführen wollte. Andrews, Tight End 11, ist ganz sicher nicht das, was man erwartet hat. TJ Hockenson auf Tight End 20.
Ja, und jetzt für die Inge?
Kann man jetzt streiten, ne? Ist halt einfach ein mieses Spiel gewesen. Pech gehabt. Wo ich aber wirklich schockiert bin, Kyle Pitts, Tight End 34.
Ja.
Bitter. Aber ja, abwarten.
Braucht man da auch nicht zu sagen.
Nee. Ja. Und es war jetzt nicht mal so, dass die Falcons ein schlechtes Spiel gemacht haben. Also es war ja genug da. Also,
ja, die Gefahr habe ich bei den Falcons schon immer gesehen, deswegen war ich nicht so hoch bei London und Pitts. Also, ich hatte eher gedacht, dass sie schlecht spielen und dann nicht viel bei rumkommt, aber ja, ist halt immer die Gefahr. Aber gerade zum Beispiel bei Andrews oder so, das war jetzt ja nicht mal ein katastrophales Spiel, es war einfach nur ein bisschen schwaches Spiel für einen, den man in der zweiten Runde genommen hat, aber ich glaube, da geht es auf jeden Fall wieder bergauf.
Er ist halt kein Travis Kelce.
Ja. Aber wir haben mit Pitts und Atlanta schon genau die richtige Überleitung für die Erwartungen übertroffen Kategorie. Da bin ich bei Running Backs nämlich auch sehr überrascht gewesen. Cordarrelle Patterson, Running Back 4 in Woche 1.
Ja.
Da weiß man auch schon,
wo es blenden lassen.
Ja, nee, um Gottes Willen. Aber dann, also man kann halt erklären, warum Pitts dann so schlecht war. Irgendeiner macht die Touchdowns und wenn er es nicht ist.
Ja, Patterson hatte ein gutes Spiel, 22 Rushing Attempts auch. Ich glaube, das wird er nicht in jedem Spiel kriegen. Er war halt auch der de facto Nummer 1 Running Back, weil ich glaube, Damien Williams ist sogar ausgefallen kurzfristig.
Genau, nee, im Spiel selbst. Also er war, nachdem Williams ausgefallen ist, dann war er Running Back 1. Davor waren es, glaube ich, 8 von 10 Snaps, wo Damien Williams drauf stand. Also, ja, mal gucken. Die hatten für den Kader Tyler Allgeier, den Rookie, den sie genommen hatten, nicht dabei. Wer weiß, wie der jetzt da mit reingenommen wird. Vielleicht ist Cordarrelle Patterson in Woche 2 auch nicht mehr Frontrunner. Also, ja, beobachten.
Halt mal im Hinterkopf. Wen habt ihr denn noch mit übertroffenen Erwartungen?
Da gibt es theoretisch einige zu nennen. Ich fand Christian Kirk unerwartet stark, muss ich sagen. Der hat eine richtig gute Performance gehabt.
Gerade Target-wise.
Ja, der ging ja meistens relativ spät. Und Clyde Edwards-Helaire hatte natürlich auch, ich glaube, was waren es? 20? Ich habe es mir aufgeschrieben, einen Moment.
22,
glaube ich. 20,9 Punkte. Und das war halt auch eine richtig gute Performance. Aber da waren auch zwei Touchdowns dabei. Da bin ich mal gespannt, weil, witzigerweise, er hatte nur 7 Runs. Und Pacheco war der, zumindest nach Rushing Attempts, der Leader im Chiefs Backfield. Da bin ich auch gespannt, ob das einfach nur die Verwaltung von einem Chiefs-Sieg war oder ob sich das so weiter fortsetzt. Also CEH auf jeden Fall auch ein spannender Name für die kommenden Wochen zu beobachten.
Also CEH hätte ich jetzt auch genannt, deswegen spare ich mir noch einen weiteren Namen. Passt. Ich glaube, das passt soweit.
Ich gehe meine Liste nochmal durch an der Stelle. Ich habe wieder eine Liste. Wir können es auch schnell machen. Quarterback habe ich nur einen, das ist Carson Wentz, Quarterback 3. Mhm. Unfassbar, hätte ich nie mit gerechnet, wenn der das halten kann. Wobei, das ist.
Also, ich sag mal so: in Woche 2, safer Top 10 Quarterback.
We gonna see.
Hey, gegen die Lions. All day long.
Ja, kann passieren, hast du recht. Dann gehen wir auf die Running Backs. Cordarrelle Patterson hatten wir schon genannt. Running Back 5 war Kareem Hunt, hatte ich auch nicht auf dem Zettel, ehrlich gesagt. Dass er so
auch hier waren die Touchdowns, glaube ich, wichtig.
Genau, das ist, glaube ich, bei Running Backs üblicherweise so. CEH Running Back 6 hatten wir auch schon. Running Back 7, Dontrell Hilliard.
Auch hier zwei Touchdowns.
Wieder der Touchdown.
Zu dem kommen wir vielleicht später dann nochmal bei den Waivern.
Genau, da kommen wir mit Sicherheit nochmal drauf. Wen ich aber wirklich nicht so hoch hatte, wie er jetzt abgeschlossen hat, und der hat nicht nur wegen der Touchdown so hoch abgeschlossen, Running Back 13 war Jamal Williams. Krass. Dann gehen wir zu den Wide Receivern über. Kandidat, der vor der Saison zumindest bezweifelt werden konnte, Michael Thomas, Wide Receiver 8. Alle Achtung. Devin Duvernay, Wide Receiver 9. Robbie Anderson auf Wide Receiver 10. Krass, okay, vielleicht wird er doch noch was. Jahan Dotson hat, glaube ich, als einziger Rookie wirklich richtig überrascht mit Wide Receiver 13. Und dann habe ich noch einen ziemlich tiefen, der aber für seine Verhältnisse sehr hoch gegangen ist. Wide Receiver 34. Greg Dortch. Noch nie gehört den Namen vorher.
Aber ist wahrscheinlich auch irrelevant. Also der ist für mich eher ein Zeichen dafür, dass Rondell Moore eine Rolle haben sollte, weil der kurzfristig ausgefallen ist. Für mich hat er genau die Rolle eingenommen, die wahrscheinlich für Rondell Moore eigentlich gedacht war. Von daher.
Aber ich habe ihn.
Ich habe tatsächlich. Ich habe ihn nur aufgenommen, weil er weil dann Spaß ist.
Aber ich muss sagen, tatsächlich, ich habe ihn, dank Adrian, er hat es nämlich vor dem Spiel gesagt, dass man auf den achten soll. Ich habe ihn in einer Liga sogar, die ein bisschen tiefer aufgestellt ist, mit 11 Offense-Startern. Da habe ich ihn sogar aufgestellt. Also, hat sich
quasi auf gelohnt. Adrian.
Das geht ja immer. Definitiv.
Ich mache noch die Tight Ends rund. Tight End 2, 3, 4 und 5. Überraschung. O.J. Howard auf 2, Taysom Hill auf 3, Everett auf 4 und eben Will Disley auf 5. Ja, auch da wieder Touchdowns und du bist vorne.
O.J. Howard mit 8 Offensive Snaps. Ja. 8. 2 Tages, 2 Touchdowns. Jawohl.
Ja, das war echt spannend. Also da musste ich auch absolut lachen, als ich die Red Zone angeguckt habe.
Wenn wir jetzt das Thema noch rund machen wollen, ich habe noch 2 kleine Anmerkungen zu dem ADP-Thema. Viele Drafts sind ja auch schon ein bisschen früher gestartet, als jetzt die Saison losgegangen ist. Deswegen sind natürlich besonders bitter so Verletzungen wie von Brian Robinson, auch jetzt Week-One-Verletzungen wie Prescott oder Elijah Mitchell. J.K. Dobbins weiß man noch nicht genau, aber das könnte auch noch mal irgendwie ein bisschen länger dauern. Und was ich halt ganz bitter fand, waren früh gedraftete Spieler, die entlassen wurden. Ne? Sonny Michel, gut, hat jetzt wieder ein neues Team, weiß man auch nicht, was das wird. Und auch krass, nach Week 1 Rodrigo Blankenship, einer der Top-3-Kicker im Draft.
Tja. Gut, aber der war halt auch echt in Real Life noch nie gut. Die haben halt letztes Jahr einfach jedes Mal aus 30, 40 Yards Field Goals gekickt. Das kriegt er halt hin, ne? Aber ein starkes
Bein. Aber Peter, der Swag. Der Swag.
Ja, mein Gott, da ist mir der Swag von hier, dem Safety von den Chiefs lieber. Der hat ein deutlich stärkeres Bein als Rodrigo Blankenship.
Fair enough. So, Thema abgerundet. Weiter
geht's. Genau. Habt ihr noch was? Wenn nicht, dann geht's weiter zu der Storytime, beziehungsweise euren Fragen. Wir haben wieder auf Twitter und auf Discord danach gefragt. Es kamen auch einige Meldungen rein und ich lese immer die Fragen vor und pick mir vielleicht den einen oder anderen Spieler raus, über den wir dann noch ein wenig sprechen wollen. Und da sind wir vielleicht auch bei der ersten Frage direkt richtig. Ed Mottison hat auf Twitter gefragt, beziehungsweise geschrieben, danke an den Fumble von Javonte Williams im Monday Night Game. Er hat nämlich sein Matchup mit 111 zu 113 verloren und hatte Javonte Williams scheinbar aufgestellt. Und diese 3 Punkte, die er durchs Fumble von Javonte Williams verloren hat, kurz vor der Endzone, die fehlen ihm, mit dem wäre er zum Sieg gegangen. Ich glaube, viel gibt es nicht zu sagen, sowas kennen wir alle, aber wie seht ihr Javonte Williams? Fandet ihr es positiv, die Woche 1 von ihm, oder eher negativ?
Ich glaube, Sebastian, dazu musst du was sagen. Du bist doch hier der Javonte Williams-Homo. Also von daher, da erspare ich mir jeden Talk dazu. Das ist allein dein Brot, dazu gibst du die Einschätzung.
Ach, ihr könnt da auch gerne was zu sagen.
Nee, also ich bin nicht sonderlich überrascht. Also ich habe jetzt die Snapshares nicht im Kopf, aber es war, glaube ich, das erwartete 60-40 ungefähr. Bleibt abzuwarten. Mir ging er immer zu hoch, weil er gedraftet wurde, als wäre es ein 75-25 Backfield. Kann sich dahin entwickeln, muss nicht. Talent hat der Junge. Beobachten.
Also ich fand halt bei Javonte Williams extrem krass. Er hat halt 12 Targets im Passing Game gesehen, davon 11 Receptions für 65 Yards insgesamt. Klar, da waren auch viele Dump-Off-Bälle oder Screens dabei. Also da waren jetzt weniger viele Bälle über die Line of Scrimmage dabei, aber insgesamt war der einfach sehr stark auch im Passing-Game, sage ich jetzt mal, eingebunden, was ja zumindest für Fantasy relevant ist. Und das hat einfach auch in Half-Point-PPR schon ordentlich Punkte von seinen 14,3, die er gemacht hat, ausgemacht. Ich war ja am Anfang so ein bisschen der Javonte-Fan, sage ich mal. Ich habe mich auch mit Raphael auf Twitter davor mal gestritten über Javonte, warum er teilweise so hoch geht. Und ich hatte dafür ein paar Argumente gefunden und fühle mich nach Woche 1 leicht bestätigt, muss ich sagen. Aber ja. Möchtest du noch was ergänzen, Björn?
Ich finde den eigentlich ganz okay soweit. Also ich hatte den auch einigermaßen hoch. Und wenn man jetzt sieht, ohne Touchdown 14,3 Fantasy Points, lass den mal 1-2 Touchdowns machen. Also wenn das der Floor ist, 14,3, nehme ich.
Ja, ich glaube nicht, dass 12 Targets der Floor sind. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Sehen, ne?
Ja. Also Hier nochmal, Javonte Williams stand 58% der Offense-Snaps auf dem Feld und Melvin Gordon 41%. Die haben also auch teilweise zusammen auf dem Feld gestanden, nehme ich an. Und ja, Gordon war mit 6,2 Punkten eher etwas schwächer. So, dann kommen wir zur nächsten Frage, beziehungsweise nächste Story von Matze Hendricks. Pitts natürlich an unterragend und mit Sieg wird man in den kommenden Wochen bestimmt häufiger unzufrieden sein, hat dennoch für einen knappen Sieg gereicht, so darf es gerne weitergehen. Über beide Spieler haben wir schon ein wenig gesprochen. Vielleicht nochmal kurz zu Pitts. Macht ihr euch da langfristig Sorgen nach der Performance oder sagt ihr, alles gut, weiter geht's?
Ich sag, passiert. Das
ist eine gute Frage. Ja. Erstmal abwarten. Also generell, ne, Week-One-Overreactions gehen an mir relativ spurlos vorbei. Ich warte jetzt erstmal ein bisschen ab bei solchen Spielen.
Die Sache ist auch, was machst du mit Pitts? Du hast Pitts gedraftet, wahrscheinlich in Runde 3 als Tight End 3. Du wirst ihn nicht droppen. Er wird weiterhin dein abstehen, weil du keinen besseren hast, weil du nicht irgendeinen vom Waiver aufnimmst und da, keine Ahnung, Gerald Everett hinstellst, weil du da auch nicht mehr Selbstbewusstsein hast, deswegen, er bleibt da drin und du kannst nur hoffen, dass das für dich läuft oder dass du jemanden findest, der da dir ein gutes Angebot macht und dir vielleicht ein Tight End wie Waller oder Kittle anbietet, dann kannst du vielleicht überlegen, aber ansonsten bleibt dir nichts anderes übrig als aufstellen und hoffen, dass es besser wird.
Und wenn man sich den Target Share anguckt, er hatte 7 Targets, ne? Hat halt nur 2 gefangen.
Ja. Also das finde ich auch einen guten Appell, vor allem für die etwas Anfänger, für die Anfänger unter euch, die zuhören, stellt solche Leute trotzdem noch zumindest die nächsten Wochen auf und guckt euch das an. Wenn die nächsten Wochen genauso schwach weitergehen, dann muss man reagieren. Aber ich denke, da geht es auch wieder ein bisschen hoch. Dann der nächste. Dorian Wack hat geschrieben auf Twitter, ja, Barkley und Justin Jefferson, die haben wir den Spieltag geholt. Beides waren, also Barkley war der beste Running Back der Woche und Justin Jefferson war der Wide Receiver der Woche. Wollt ihr zu irgendeinem der Spieler noch was sagen?
Herzlichen Glückwunsch für die ersten 2 Picks, ne?
Ja, also sind auf jeden Fall, also über Barkley hatten wir schon mal kurz gesprochen, der war etwas, also für mich etwas überraschend gut und Justin Jefferson hatte natürlich eine exzellente Woche gegen die Packers. Mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen.
Einfach auch das Matchup war so gut, das war eigentlich klar, dass der da als Wide Receiver 1 overall finisht. Also.
Naja, das kann man jetzt vielleicht so sehen. Ich sag eher, das ist die Dummheit der Packers, Zone Defense spielen zu wollen und Jay Alexander irgendwo auf dem Feld zu stellen, nur nicht da, wo Justin Jefferson ist, aber das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu tief. Dann hat der Swiss Guy noch geschrieben auf Twitter, Niederlage dank dem Donut von Devonta Smith und dem Kicker, dazu gegen den Highscorer gespielt. Wäre der League-Median etwas, was ihr schon überlegt habt einzuführen? Und das finde ich jetzt mal eine ganz spannende Frage an euch. Wie steht ihr zum Thema Liga-Median? Also vielleicht zur Erklärung, man hat dann in der Saison 2 Spiele, einmal gegen einen direkten Gegner und zusätzlich spielt man noch ein zweites Spiel jede Woche, wo man gegen den Liga-Median spielt, also quasi eine Punktegrenze zwischen dem 6. und dem 7. der Liga und das soll einfach ein bisschen Ausgleich schaffen, dass man halt, wenn man viel gepunktet hat, trotzdem einen Sieg holt und dann 1-1 zum Beispiel nach Woche 1 steht und nicht nur 0-1. So, jetzt gerne eure Meinung dazu.
Es würde also quasi sowas verhindern wie deine Niederlage gegen mich, dass du da nicht genauso schlecht weggehst wie jemand, der jetzt wirklich auch die wenigsten Punkte gescored hat und sein Matchup verloren hat, sondern irgendwie noch ein bisschen appreciated wird, dass du nicht so eine richtige Kackwoche hattest. Erstmal schöne Grüße an den Raphael, danke für die Frage. Ich stehe dem League-Median eigentlich relativ neutral gegenüber. Ich finde, es hat positive Sachen, haben wir ja gerade schon drüber geredet, aber genauso freut man sich auch, wenn man mit den zweitwenigsten Punkten gegen den letzten einen Sieg geholt hat und das fällt dann im Zweifel weg, weil man noch eine Niederlage vom Median kriegt. Deswegen, für die Fairness ist er sicherlich sinnvoll, aber mir fehlt er auch nicht in den Ligen, wo ich ihn nicht habe.
Und Björn, was ist deine Meinung?
Ja, ich kann da nicht viel ergänzen. Ich finde den auch okay. Ich mag den eigentlich ganz gerne ab und zu mal in der einen oder anderen Liga. Ich habe den auch in der einen oder anderen Liga. Aber was die DST-Bundesliga angeht, muss man natürlich auch sagen, das richtet sich ja auch sehr an Anfänger. Und wenn wir jetzt solche Spirenzien da einführen, dann kommen wir ganz schnell zu anderen Sachen und haben dann wahrscheinlich schnell eine Komplexität, die eben nicht mehr so Anfänger geeignet ist. Ich tendiere dazu, dass wir das nicht einführen werden.
Ich kann mich jetzt persönlich nicht an eine Diskussion erinnern, wo wir darüber gesprochen haben, weil es eigentlich tatsächlich, wie er schon sagt, eigentlich so ein bisschen Advance-Einstellung ist. Ich habe selber auch noch nicht so oft damit gespielt. Bis zum letzten Jahr hatte ich nur eine Dynasty. Jetzt sind noch zwei Keeper-Ligen mit dazugekommen, die das haben. Ich finde, es ist jetzt grundsätzlich nichts, wo man sagt, das ist jetzt für Anfänger nichts, weil das passiert ja einfach im Endeffekt. Da muss man jetzt als Spieler, als GM muss man da ja nicht viel machen. Aber es gibt halt einen gewissen Ausgleich und ich sehe da schon positive Vorteile dran. Aber wir haben da noch nicht so drüber gesprochen. Wir werden da vielleicht in der kommenden Offseason drüber sprechen. Aber Björn hatte schon gesagt, wir wollen uns eigentlich so sehr die Ligen so standardisiert wie möglich halten und dementsprechend ist das eher unwahrscheinlich, dass das kommt.
Genau. Im Zweifel, wenn euch das auf dem Herzen brennt, dann gibt es ja am Ende jeweils wieder die Evaluation. Da könnt ihr das da auch wieder reinschreiben, dann kommt das bei uns auf den Tisch. Dann ist es nicht verloren.
Dann, das nächste ist der Alligator-Milch, der schreibt eigentlich auch immer sehr zuverlässig seine Stories rein. Meine Week 1 in Regionalliga Ost 2. Leider habe ich trotz Wide Receiver und Running Back of the Week, die habe ich gerade eben schon genannt, Barkley und Jefferson, mein Eröffnungsspiel verloren. Grüße gehen raus an die Nichtleistung der Cowboys. Ich habe Gewissheit, mein Team ist wettbewerbsfähig, also wird hoffentlich noch der ein oder andere Sieg kommen. Und da habe ich mich jetzt gefragt, wer könnte er denn noch die Cowboy-Spieler sein, die er gemeint hat, weil Prescott könnte sicherlich einer sein, aber Lamb wird dann wahrscheinlich nicht haben.
Das kann ich aufklären. Ich bin nämlich zufällig der Conference-Commish von Alligator Milch und ich habe mir das Spiel auch gerade mal rausgesucht.
Perfekt.
Verloren hat er dieses Spiel durch Dak Prescott mit 5,46 Punkten und Tony Pollard, habe ich eben erwähnt, steht im Line-Up mit 3,2 Punkten. Dann auch noch Seattle Seahawks, DK Metcalf mit 5,1 Punkten, ist jetzt nicht so überragend. Ärgerlich ist natürlich in dem Zusammenhang, dass er auf der Bank noch Rashad Bateman mit 12,9 und Everett mit 12,9 hat. Also stellt er die beiden auf, gewinnt er das Matchup. Er hat nämlich insgesamt lediglich mit 8 Punkten Rückstand verloren.
Aber hat er dann Tony Pollard als Running Back 2 oder auf die Flex gestellt?
Also er hat hier Tony Pollard auf Running Back 2 gestellt. Auf der Flex steht Terry McLaurin. Aber Running Back 2 hätte er jetzt Rex Burkhead zum Beispiel aufgestellt, wären das 9 Punkte gewesen. Khalil Herbert 10,8. Da ist also durchaus noch Potenzial.
Ja, also ihr hattet es ja vorher schon, Pollard aufzustellen. In unserem System ist ein bisschen risky einfach. Und ja, Prescott, der ist jetzt raus, aber dafür gibt es bestimmt den einen oder anderen Streaming-Quarterback noch. Da hat ja auch, wenn ihr unsere Insta-Stories verfolgt habt, Michael eine Mini-Folge dazu aufgenommen und gesagt, wen ihr hättet wavern können für heute. Schaut da auch gerne nochmal rein im Nachhinein. Wir wollen das jetzt jede Woche machen, dass ihr auch nochmal ein bisschen Content auf Instagram habt.
Da kann ich auch nochmal eben aufklären, Alligator Milch ist schon tätig gewesen. Die Perfekt. Waiver sind da schon durch, hat sich Derek Carr noch gesichert.
Ja, das finde ich auf jeden Fall mal für Woche 2 einen sehr interessanten Waiver-Pickup, weil ich glaube, gegen die Cardinals könnte das nochmal deutlich besser aussehen als in Woche 1. Insofern finde ich gar nicht schlecht. So, dann kommen jetzt noch die letzten beiden Stories. Zum einen haben wir noch Gabe Rush T23, den hatten wir auch schon häufiger. Week 1 mit 0,96 Punkten Differenz in der DFFL vom guten Lutz gewonnen und in der Regionalliga Ost 4 gegen Allen, Kareem Hunt und Stefan Dix untergegangen. Und das möchte ich jetzt vielleicht mal ein bisschen nutzen, über die Bills zu reden. Wie seht ihr die Bills? Fandet ihr Woche 1 überraschend? Denkt ihr, das geht so weiter? Und sind die für euch der Super Bowl Contender Nummer 1?
Ja, nein, ja. Also, perfekt. Ich fand sie überragend. Ich war nicht überrascht und sie sind für mich der Super Bowl-Kandidat Nummer 1. Und dazu muss ich eigentlich gar nicht viel sagen, weil das war einfach schön anzusehen.
Kann man bis auf eine kleine Ausnahme so stehen lassen, die Art und Weise, wie sie im Thursday Night Game überragt haben, fand ich dann doch ein bisschen überraschend. Ich hätte es nicht erwartet, dass es so deutlich wird. Aber ja, ich finde auch absoluter Contender.
Ja. Ich glaube, das lag aber eher an den Rams. Ehrlicherweise.
Ja, klar, natürlich. Trotzdem, auch bei den Rams hatte ich nicht damit gerechnet, dass sie so schlecht spielen. Und in dem Spiel hatte ich ehrlich gesagt mit dem Highscoring-Game berechnet.
Ja, same. Also ich war sehr überrascht. Ich hatte gedacht, dass es ein sehr enges Spiel werden wird. Eben Highscoring-Game. Aber wie Peter schon sagt, ein bisschen auch wegen den Rams gewesen. Aber ich fand die Bills-Defense auch überraschend stark. Ich glaube, auch Von Miller hatte mehrere Sacks und ein richtig gutes Spiel. Der hat da überzeugt. Und wenn es so weitergeht, sind die wahrscheinlich das Team, was es zu stoppen gilt, sowohl in der AFC als auch in der NFC.
Also gerade diese Defensive Front, die sieht halt echt, die sieht böse aus. Die haben so viele, auch junge Leute, die sie da rotieren können. Da weißt du nicht, was kommt. Es sind so viele Leute, viel Tiefe drin, viel Rotation und Von Miller an der Spitze. Nicht schlecht.
Ja, und offensiv auch mit Gabriel Davis wohl eine sehr gute Nummer 2 gefunden. Also, das sieht gut aus. Und dann kommen wir jetzt zum letzten. Der liebe Gobo hat auf Discord geschrieben, CFFC Divisionsliga 6. Ich finde es lustig, wie bei mir im Matchup, abgesehen von Quarterback, mehr oder weniger im Rahmen der Toleranz, immer die gleichen Plätze, beziehungsweise er meint die gleichen Punkte pro Spieler, also auf jeder Position, ähnlich viele Punkte gemacht haben. Also ich gehe mal kurz durch. Er hatte der RB1 Aaron Jones gegen Najee Harris, waren 9,1 gegen 9,8 Punkte. Monty hatte er 6,5 gegen 6,8 Punkte. Da hatte er Chase, sein Gegner hatte Adams. Er hatte Sutton, sein Gegner Keenan Allen. Er hatte Hockenson, sein Gegner Kyle Pitts. Und er hatte Miles Sanders, sein Gegner Waddle. Das hat sich ungefähr alles ziemlich ausgeglichen. Die Entscheidung war mehr oder weniger sein Kicker mit 6 Punkten. Sein Gegner hatte nur Matt Brader mit 1 Punkt. Und eben der angesprochene Quarterback, da hatte er Herbert mit 23 Punkten und sein Gegner hatte Lance mit 9 Punkten. Ansonsten hat er noch geschrieben, in einer anderen Liga hat er knapp verloren, weil er Hunt, Sanders und Kirk eben auf der Bank hatte. Ja, aus meiner Sicht gibt es da eigentlich nicht mehr groß was zu sagen. Oder wollt ihr da noch zu irgendeinem Spiel, den ich gerade genannt hatte, noch irgendwas sagen?
Ach, ich finde es manchmal ganz witzig, so seine Matchups durchzugehen. Das ist wahrscheinlich auch nur aufgefallen, weil Sleeper ja immer markiert, wer ist besser oder schlechter als die Projections gewesen, markiert es dann farblich rot oder grün. Und wenn man da ja so eine gewisse Farbverteilung sieht, die sich dann doppelt, dann ist das schon mal ganz interessant. Vielleicht noch so eine kleine Sache, immer, weil jetzt in den Stories auch ein paar Mal rüberkam, ich habe wegen dem und dem verloren oder weil ich den ich aufgestellt habe.
Ja.
Tut das nicht. Also gerade das, was Björn vorgerechnet hat bei Alligatormilch, stellt euch nicht vor, was wäre, oder ich hätte gewonnen, wenn ich den und den aufgestellt hätte. Das ist ein Fass ohne Boden. Es bringt einem nichts und man regt sich nur auf. Also ich spreche aus Erfahrung.
Vor allen Dingen in Woche 1. Also wenn du jetzt in Woche 4 irgendwie 3 starke Wochen von einem Spieler hattest, den du im Kader hast und den dreimal nicht aufgestellt hast und du stellst ihn in Woche 4 wieder nicht auf, ja, dann kannst du dich vielleicht blamen, aber.
Ja, bei mir geht es manchmal so. Ich reg mich dann nur auf, wenn ich vorher stark überlegt habe, nehme ich jetzt Spieler A oder Spieler B. Und es war eine sehr enge Überlegung, ob ich den oder den aufstelle. Und ich mich dann letztlich für den Falschen entschieden habe. Aber wenn ich schon vorher, also wenn ich bei der Aufstellung confident war, dass das genau die richtige ist und ich keinen anderen hätte aufstellen wollen, dann bin ich im Nachhinein auch nicht sauer, wenn es halt anders ausgegangen ist, weil ich hätte halt eh nie anders aufgestellt, also macht es keinen Unterschied.
Ja, Sebastian, du musst das so machen.
Nicht liegen. Oder du bist einfach deutlich jünger als ich und dein Gehirn funktioniert noch. Denn bei 22 Ligen weiß ich gar nicht mehr, wo es bei mir knapp war mit dem Aufstellen.
Ja, das war letztes Jahr noch so. Da hatte ich noch die Hälfte der Ligen, die ich jetzt.
Ja, ich bin der Meinung, bei so Sachen, wo man jemanden aufgestellt hat und sich aktiv dafür entschieden hat, das dann nicht in der nächsten Woche zu ändern, das ist wie bei Schnick, Schnack, Schnuck. Du nimmst Stein und wenn es nicht klappt, dann nimmst du wieder Stein. Und wenn das nicht klappt, nimmst du wieder Stein. Nimmst einfach immer Stein, irgendwann klappt es. Einfach durchziehen, wunderbar anwendbar auf Fantasy Football.
Ja, gut. finde ich eine interessante Verknüpfung, ob ich da so mitgehen werde. Naja. So, dann kommen wir eigentlich zu unserem letzten Thema, das wollen wir diesmal ein bisschen kürzer halten als sonst, weil es eben Woche 1 ist, aber wir gehen noch kurz auf das Waiver Wire ein zum Schluss. Ich sag da mal so ein bisschen, was passiert ist, und wenn ihr irgendwas dazu noch sagen wollt zu den Spielern, dann hebt die Hand und sagt was dazu. Also, die Waiver, die jetzt hier um 18 Uhr los durchging, da ist besonders aufgefallen, dass einer sein ganzes Fab ausgegeben hat, nämlich für einen Quarterback, Tua Tagovailoa, in der Regionalliga Süd 4. Ich glaube, da wollt ihr direkt sagen, was dazu sagen, oder nicht?
Was soll ich da sagen? Wird halt Dak Prescott-Owner gewesen sein, ne?
Ja, selbst wenn. Also wir haben ja eben gesehen, bei Alligator Media hat Derek Carr aufgenommen. Also es gibt so viele in dieser Range, die ich bis hoch bis Joe Burrow für mich geht, wo es völlig egal ist, wenn du da aufstellst. Sei es auch in Carson Wentz, da wäre es mir das ganze Fab auf keinen Fall wert, dafür so jemanden rauszuschmeißen.
Da fällt mir aber noch ein kleiner Funfact ein. Ich habe von Einzelnen gehört, die gedacht haben, dass das Fab sich nach dem Spieltag wieder auflädt. Das ist nicht so. Ihr habt 100 für die ganze Saison. Haben.
Ja, das ist vielleicht nochmal ein echt guter Reminder für die Leute. Ja, ansonsten kann man sagen, finde ich noch besonders interessant, an 2 gegen Kenneth Walker, das war aber, glaube ich, schon letzte Woche mit $75. Ich glaube, den hat einfach jemand entlassen, weil er noch kurzfristig Platz brauchte im Kader und er dann ja doch montags gespielt hat und bis kurz vorm Spiel nicht out war und damit nicht bei uns auf AR stellen konnte.
Genau, das Nummer war tatsächlich sogar in der Bundesliga, ne? Also der
gute, ja, genau. Cowboy
in der Bundesliga, und da vielleicht auch schon mal als Ausblick, also wir werden die Bundesliga auf jeden Fall in den kommenden Podcasts, die kommenden Wochen auch wieder beleuchten. Immer mal ein paar interessante Storys rausholen und haben vielleicht auch noch ein kleines Extra-Gimmick da für euch, aber das verraten wir, glaube ich, noch nicht.
Ja, sehr gut. Und dann Dontre Hilliard war Nummer 3 mit 70 Fab-Dollar und Nummer 4 Tyson Hill mit 69 Fab-Dollar. Wollt ihr dazu was sagen? Sonst sage ich was dazu, also...
Ich würde vielleicht zu Dontre Hilliard gerne was sagen.
Ja, dann
ich bin selbst noch nicht dazu gekommen, in die Waiver in meiner Liga zu gucken. Und ich weiß noch nicht, ob es in unserer Engine Room League war oder in meiner Regionalliga. Ich hatte auf jeden Fall einen Waiver-Claim gemacht, wo ich meinen Dontre Hilliard, den ich schon im Verein hatte, droppe für ihn, einen Spieler. Das heißt, ich bin da so gar nicht mit einverstanden, da $70 für auszugeben, weil er ist nicht mehr als der Handcuff für Derrick Henry. Er hatte keine signifikante Snapshare. Er hatte
18% nicht die riesen
Targets. Genau, er hat kein Standalone-Value als Receiving-Threat eigentlich. Er hat halt einfach 2 Touchdowns gefangen mit ganz wenig Opportunities. Und da bin ich einfach raus. Also ich hatte den aufgenommen, falls sich Derrick Henry verletzt, damit ich den Ersatz direkt habe. Er hat sich nicht verletzt, deswegen schmeiße ich den wieder aus meinem Kader raus. Also da bin ich raus bei dem Waiver-Ad.
Ja. Also vielleicht noch als Ergänzung, er hatte 2 Rushing Attempts, 3 Receptions für 61 Yards und eben die 2 Touchdowns, was zu 20,4 Punkten in unserer Liga geführt hat. Und das ist für mich die Personifikation von einer Overreaction Woche 1, weil er halt zweimal, ich sag jetzt mal, den Ball reingelaufen ist, auch wenn er es gefangen hat. Da jetzt so hoch zu gehen, ist mir eindeutig zu hoch, aber er ging generell mehrfach schon, also war insgesamt Nummer 8 der Top-Waiver-Pickups diese Woche in insgesamt 65 Ligen wurde er geclaimt. Wie gesagt, Tyson Hill für $69 in die Regionalliga Nord und ist für mich ebenfalls ein klassischer Fall von einer Overreaction. Er hat zwar jetzt auch ein paar Snaps auf Quarterback gesehen, aber ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass er in den kommenden Wochen in unseren Scoring-Settings und Roster-Settings noch relevant wird. Der wurde in 83 Ligen insgesamt geclaimed für insgesamt 8,8 Fab-Dollar im Schnitt. Dann Nummer 5 der Top-Waiver-Claims war Curtis Samuel. Der war auch generell Nummer 2 der Top-Waiver-Claims in 118 Ligen für 12,8 Fab-Dollar im Schnitt. Will Björn vielleicht was zu Curtis Samuel sagen?
Oder? Nö, eigentlich will ich zu dem gar nichts sagen. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube nicht, dass er das halten kann. Fertig.
Carson Wentz.
Peter?
Carson Wentz. Mehr will ich auch nicht sagen.
Perfekt. Und dann kommen wir zu dem Top-Waiver-Claim. Der taucht in der Top-Liste mit den höchsten Waiver-Claims insgesamt 10-mal oder so auf. Und auch in war der Top-Waiver-Claim überhaupt mit insgesamt 5.109 Fab-Dollar in 74 Ligen für 27 Fab-Dollar im Schnitt. Ja, das kommt wegen der Verletzung von Elijah Mitchell, weil jetzt alle erwarten, dass er der Top-Leadback bei San Francisco ist. Habt ihr da noch kurz was zu, sonst hau ich da was raus?
Ja, du hast ja quasi gesagt, also er übernimmt das Ding jetzt. Mal gucken, für wie lang. 4 bis 6 Wochen auf jeden Fall. Und dafür kann man schon mal ein bisschen was raushauen.
Ich würde fast sagen, also ja, das kann durchaus passieren, aber ich habe durchaus auch die Sorge, dass das eben, dass er eben nicht der komplette Leadback wird, sondern dass das wie in den letzten Jahren bei New England oder auch gerne bei San Francisco so ein bisschen so ein splitted Backfield ist. Ich würde da auf jeden Fall auch ein bisschen auf Tyron Davis Price gucken, den Rookie, den sie dieses Jahr gezogen haben. Mich würde es nicht überraschen, wenn der zu einigen unerwarteten Snaps und Rushing Attempts kommt und da Jeff Wilson einiges klauen wird.
Also für mich hat er aber jetzt an da sich 1:1 die Rolle von Elijah Mitchell.
Dann können wir da gespannt sein, wenn wir so etwas unterschiedlich
kriegen. Das schreit ja nach einer Wette.
Das machen wir vielleicht mal außerhalb des Podcasts.
Ja, wollte ich auch gerade sagen. So, damit haben wir die Waiver auch, denke ich, ausreichend bearbeitet und damit sind wir aus meiner Sicht durch. Ich danke euch, dass ihr heute im Podcast dabei wart. Es war mir eine Freude und wir hören uns dann nächste Woche. In welcher Konstellation müssen wir noch sehen, aber ich freue mich drauf. Und nächste Woche mit dem Ausblick, wie du schon gesagt hast, in die erste Bundesliga. Da schauen wir uns an, wer die ersten 2 Wochen dominiert hat und wer der ganz early Favorite auf den Bundesliga-Sieger ist vielleicht. Naja,
genau.
Wir werden es sehen. Wie gesagt, danke euch und von meiner Seite aus schönen Abend euch noch, wenn beziehungsweise bei uns ist Abend, wenn ihr es morgens hört. Schönen Morgen. Also, ciao.
Ich glaube, wir sind uns einig.
Tschüss.
Freut euch auf das NFL-Wochenende. Vielleicht liefern die Packers auch mal eine ordentliche Leistung ab. In dem Sinne, macht's gut.
Ciao.